Liebe Gemeinde, habt ihr noch das Bibelwort im Ohr, das uns durch diese Woche begleiten möchte? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und mit dem gerade gesungenen Lied haben wir unseren Herrn Jesus Christus gebeten: Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz, lege ein neues Lied in meinen Mund, fülle mich neu mit deinem Geist. Und damit sind bereits die zwei Akzente gesetzt, die ich in dieser Predigt unterstreichen möchte. Zum einen nicht zu vergessen, was unser Herr uns Gutes geschenkt hat, und vor allem Erneuerung. Erneuerung unserer Begeisterung für das Evangelium, die gute Nachricht, für unseren Herrn und Erretter Jesus Christus selbst. Wenn ich vom Nicht-Vergessen und von Erneuerung spreche, dann ist damit auch bereits klar, an wen sich diese Predigt wendet. An diejenigen, die auf ihrem Lebensweg schon länger mit Jesus unterwegs sind. Denn all diejenigen sind es, die gefährdet sind, dass ihnen unterwegs die Freude am Glauben, ja die Begeisterung für Jesus verloren geht. Bevor ich also heute Morgen eine neue Begeisterung für den Glauben wecken will, frage ich dich einmal ganz persönlich: Wie lange bist du schon bewusst als Christ mit Jesus unterwegs? Oder auch, wann bist du zum Glauben gekommen? Da lohnt es sich, einmal kurz innezuhalten und zurückzublicken. In meiner Glaubensbiografie sind zwei Sommerferien von besonderer Bedeutung. Die ersten, das waren die Sommerferien, bevor ich in die 5. Klasse kam. Also der erste Schulwechsel anstand, ich war damals 9 Jahre alt. Wir hatten in diesen Sommerferien als Familie an einer christlichen Familienfreizeit im Schwarzwald teilgenommen. Natürlich gab es tägliches Kinderprogramm. Und wir Kinder, die wir bereits im Jungscheralter waren, wir wurden täglich zum Glauben eingeladen. Und ja, auch ich, Klein Kai Uwe, ließ sich dazu einladen, sein Leben an der Hand von Jesus zu leben. Dies habe ich dann auch deutlich gemacht, indem ich nach vorne ging und ein Übergabegebet und eine Aussprache gesucht habe. Jeder, der rechnen kann, erkennt, das ist mehr als ein halbes Jahrhundert, also mehr als 50 Jahre her. Und ja, es war eine kindliche Begeisterung für den Glauben, insbesondere für meinen Herrn Jesus, der mir, der uns einen Platz im Himmel bereitet. Als den Retter, als den Erretter, habe ich Jesus erst Jahre später erfahren. Das waren die Sommerferien 5 Jahre später. Wir waren seit einem Jahr im Oberbergischen, Berghausen, Bergstraße 2, Stadt Hamburg-Bramfeld, Bramfelder Chaussee 482. Und ich war gerade vom Gymnasium geflogen. Ich hatte meine 9 Pflichtschuljahre hinter mir und war, logisch, wenn man vom Gymnasium fliegt, hatte noch keinen Schulabschluss. Und weil mein Jahrgang 1964 bekanntlich so riesig ist, hatte auch keine Schule, also keine Realschule in der Nähe Interesse, mich weiter zu beschulen. Nur eine recht weit entfernte Schule hatte zugesagt, mich zu nehmen, wenn ich in Mathe eine Aufnahmeprüfung bestehen würde, nach den Ferien, und das bedeutete Büffeln in den Ferien. Okay, das waren die Sommerferien 1979. Büffeln für eine Mathematikprüfung. Ich war wörtlich und im übertragenen Sinne mit meinem Latein am Ende, denn Latein war eigentlich das Fach gewesen, was mir auf dem Gymnasium den meisten Kummer gemacht hatte, und damit brauchte ich mich ja nun auf der Realschule nicht mehr zu quälen. Aber ich war auch geistlich an dem Punkt, wo ich Jesus als Retter suchte und brauchte. Dass ich das Gymnasium verlassen würde, das war ja vor allem meine eigene Schuld. Und mit 14 hatte ich tatsächlich eine Vorstellung gewonnen von eigener Schuld, vom eigenen Versagen, ja, von der Sünde. Mit 9 war ich noch gar nicht so weit. Und so hatte ich in den Sommerferien 1979 ganz bewusst einen, wenn man so will, Neuanfang mit Jesus gemacht. Und erstmals auch erfahren, was es heißt, ihn als meinen persönlichen Retter anzunehmen. Das hatte eine neue Qualität. Und mein Herr und mein Erretter hat mir auch die Kraft zum Lernen geschenkt. Also habe ich die Ferien durchgebüffelt und dann bin ich auch sauber durch die Prüfung und damit auf die Realschule gekommen. Im Herbst habe ich mich dann ganz bewusst in der kleinen Baptistengemeinde im Nachbardorf Hundsheim taufen lassen. Morgen ist ja bekanntlich Herbstanfang und also ist der Herbst 1979 inzwischen 46 Jahre her. Damals brannte ich vor Begeisterung für Jesus und das wurde deutlich an diesen Aufklebern New Life in Jesus. Das war die Bibel, die ich 1979 bekommen habe. Das ist, wie ihr seht, nur ein Neues Testament. Die gute Nachricht war damals sehr populär. Und ja, die hat mich dann auch tagtäglich begleitet. Und diese Aufkleber habe ich zu der Zeit überall draufgeklebt. Also quasi auf jede Tasche, auch auf mein Schulmäppchen. Also jeder sollte es wissen, dass ich mit Jesus unterwegs war. Ich war angezündet vor Begeisterung für Jesus. Und das ist, ich habe es ja angedeutet mit den Jahreszahlen, lange her. Und deshalb gilt auch mir die Frage, wie sieht es denn heute aus mit meiner Begeisterung für Jesus? Wie sieht es mit deiner Begeisterung für Jesus aus? Was ist passiert in den Jahren, in denen du mit Jesus unterwegs bist? Und damit möchte ich zu den zwei Bibelversen für die heutige Predigt kommen. Es sind die beiden letzten Verse des vielleicht bekanntesten Gleichnisses von Jesus. Welches ist denn für euch, welches ist für dich das bekannteste Gleichnis von Jesus? Ihr dürft mir mal so 3, 4 zurufen. Der verlorene Sohn? Bitte? Der sinkende Petrus. Haben wir noch was? Gut. Es ist tatsächlich so, also natürlich hat Iris sofort das versenkt. Man kann wohl davon ausgehen, dass das Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15 das bekannteste Gleichnis der Gleichnisse Jesu ist. Im selben Kapitel hat er vorher auch vom verlorenen Schaf berichtet und von einer verlorenen Münze. In der Luther-Übersetzung ist es bis heute der Groschen. Ich sag mal, damit braucht man dann im Gemeindeunterricht nicht kommen mit dem Groschen. Aber okay, ihr wisst, was gemeint ist. Jedenfalls ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn das bekannteste. Und ich will es uns nur kurz in Erinnerung rufen, weil ich ja bei den letzten zwei Versen verweilen möchte. Wir erinnern uns, ein Vater hat zwei Söhne und auch offensichtlich ein Anwesen oder ein Gutshof. Und einer der beiden Söhne, nämlich der jüngere von beiden, fordert seinen Anteil, weil er die familiäre Gemeinschaft, das Vaterhaus, verlassen will. Der Vater gewährt es ihm, er teilt seinen Besitz auf und der jüngere Bruder macht seinen Anteil zu Geld und zieht in die weite Welt. Dort verprasst er alles, was er hat, also er lässt es sich gut gehen von dem, was sein Vater erworben hat. Und am Ende kommt es so, dass in dem Land, in dem er ist, es zu einer Hungersnot kommt, die ihn betrifft, weil seine Mittel aufgezehrt sind. Und ihm bleibt nichts anderes, als Schweine zu hüten. Ich denke, ihr habt so ein bisschen im Ohr jüdischer Kontext, Schweine hüten, das ist wirklich ganz unten. Tiefer kann man nicht sinken. Und er kommt so tief, dass er sich sogar das Futter der Schweine klauen möchte, weil er so viel Hunger hat. Auch das wird ihm verwehrt. Und da schlägt er in sich und sagt, wie kann ich so blöd sein? Ich muss umkehren zu meinem Vater und werde ihm sagen, ich habe dich nicht verdient, aber du kannst mich als Knecht auf deinem Hof wieder anstellen, denn er wusste, den Knechten zu Hause geht es weitaus besser, als es ihm dort unter den Schweinen ging. Doch dann kommt der eigentliche Clou des Gleichnisses. Der Vater sieht den verlorenen Sohn vom Weiten kommen und voller Mitleid läuft er ihm entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Und das ist jedenfalls für den Kulturkreis, aus dem unsere Bibel, das Neue Testament, stammt, das ist für die Zeit Jesu eine Ungeheuerlichkeit. Die Familienhierarchien waren klar geregelt. Ein Vater lief jedenfalls nicht seinen Kindern entgegen, vielleicht aus brennenden Häusern oder sonst was, aber das war eine Unmöglichkeit. Die Söhne, die Kinder hatten zum Vater zu kommen und nicht umgekehrt. Und dann noch dieses Laufen und schließlich dieses Umarmen und Küssen. Und was wir dabei gerne übersehen oder überlesen, ist, dass der Vater ein zweites Mal ebenfalls aus dem Haus herauskommt, um wieder einen weiteren Sohn, in diesem Fall den Älteren, heimzuholen. Auch der Ältere kommt, lässt Auch zu dem Älteren kommt der Vater nach draußen und bittet ihn einzutreten. Und er muss ihm gut zureden, denn der Ältere ist zornig. Zornig auf seinen jungen Bruder, aber eben auch auf seinen Vater, der das Mastkalb für einen Taugenichts schlachten ließ. Nun muss man wissen, auf den Höfen damals hat man gerne ein besonderes Tier, das gemästete Kalb, also das Mastkalb, bereitgehalten für den Fall eines unerwarteten Besuches eines besonderen Gastes. Die Gastfreundschaft war damals ein hohes Gut und dieses Mastkalb stand symbolisch dafür, dass wenn ein besonderer Gast kommt, dann wird das Mastkalb geschlachtet. Nun, in den beiden Fällen, in denen der Vater sich auf den Weg zu seinen Söhnen macht, wird deutlich, wie sehr sich der Vater nach seinen Kindern, nach seinen Söhnen sehnt. Und wir alle wissen, wie dieses Gleichnis zu übertragen ist. Gott läuft dem Sünder entgegen, dem Verlorenen. Und am Ende des Gleichnisses sieht der Ältere der Söhne eher wie ein Verlierer aus. Denn der Jüngere wurde wiedergefunden und er ist bereits heimgekehrt. Doch der Ältere steht noch immer draußen vor der Tür. Und da lädt ihn der liebende Vater ein, am Ende mit folgenden Worten. Und das sind diese beiden Schlussverse und die wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Ich habe sie bewusst in diesen beiden Bibelausgaben, also einmal nach Luther und nach Gute Nachricht Bibel nebeneinander gestellt. Ihr seht, das unterscheidet sich kaum, ist aber vielleicht eine Hilfe zum Verstehen. Und ich möchte sie uns lesen aus der Lutherbibel. Er, also wir sind bei dem Vater, er sprach zu ihm, zu seinem älteren Sohn: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Mein Sohn, du bist alle Zeit, also immer bei mir. Das ist der erste von drei guten Gründen, neue Begeisterung zu wecken. Nämlich die Begeisterung darüber, zu Gottes Familie zu gehören. Mein Sohn, du bist alle Zeit, also immer bei mir. Du und ich, wir sind Kinder Gottes, seine Töchter und seine Söhne. Er hat uns sozusagen adoptiert. Er hat seinen geliebten Sohn Jesus Christus gesandt, damit alle, die an ihn glauben, seine Kinder, seine Töchter und Söhne werden können. Jesus bietet uns die Sohnschaft oder die Kindschaft in Gottes Familie an. Er hat die Distanz, die zwischen dem heiligen Gott als Schöpfer und ewigem Vater liegt und uns überbrückt. Durch seinen Heiligen Geist wohnt er in uns, wenn wir ihn im Glauben die Herzenstür öffnen. Es ist also eine Beziehung, die inniger gar nicht sein könnte. Alle Zeit beim Vater. Keine Trennung mehr vom heiligen Gott, unserem Schöpfer. Wir sollen zu ihm wie zu einem Vater kommen. Und so sollen wir ihn ja auch ansprechen, das lehrt Jesus seine Jünger, unser Vater im Himmel. Das ist der Clou unseres Glaubens. Und das ist auch in der Geschichte der Menschheit einmalig. In Jesus Christus hat Gott sich zu uns auf den Weg gemacht. Er hat sein himmlisches Haus, den Himmel, verlassen, um uns Sünder in sein Vaterhaus einzuladen. Ist uns dieses Vorrecht, dieses Privileg, das wir genießen, noch bewusst? Wir sind Gottes Familienmitglieder, eingebunden in die weltweite Familie seiner Kinder, aber auch ganz konkret hineingeliebt und hineingetauft in die Gemeinde vor Ort. Und das ist ja nicht nur so ein baptistischer Ticker, dass wir uns als Brüder und Schwestern ansprechen oder von uns als Brüder und Schwestern sprechen. Wir sind es ja auch. Und diese Familie gibt uns Halt. Diese Familie ist ein sicheres Zuhause. Bin ich, bist du, noch begeistert darüber, zu Gottes Familie zu gehören? Zu Gottes Familie gehören zu dürfen. Und es gibt in demselben Vers, also in Vers 31, einen weiteren guten Grund dafür, neu vom Glauben und von Jesus Christus begeistert zu sein. Nämlich begeistert darüber, von Gott reich beschenkt zu sein. Darf ich um die nächste Folie bitten? Das wäre die für den ersten Teil gewesen. Entschuldigung, genau, danke. Ja, alles, was mein ist, das ist dein. Dir gehört alles, was ich habe. Das ist ein zweiter Grund, begeistert zu sein von unserem Glauben und von unserem Herrn Jesus Christus. Denn wir sind von Gott reich beschenkt. Und ja, es ist eine Menge guter Gaben, die Gott für uns bereithält. Es ist wie eine Schatztruhe, die weit geöffnet ist, die also nicht verschlossen oder vergraben ist, sondern für uns geöffnet und aus der wir immer wieder Neues ausgraben können. Und ganz oben auf, da liegt das ewige Leben. Das ist etwas, das habe ich damals bereits als Neunjähriger begriffen und auch ergriffen, dass Jesus ewiges Leben schenkt. Also ein Leben zum einen mit einer Perspektive über den irdischen Tod hinaus. Das war mutmaßlich für mich damals als Neunjährigen noch nicht so wichtig. Aber diese Qualität, also dieses Gefühl, du hast Anteil an einem nicht enden wollenden Leben. Du hast eine Beziehung, die dich durchträgt, jetzt würde man sagen, dann wenn man älter ist, durch Zeit und Ewigkeit. Das ist sozusagen etwas, was viele Menschen dann auch gerne im Glauben ergreifen. Bei dem nächsten, was ich mal aus der Schatzkiste nennen möchte, ist das schon so, dass manch einer schon gar nicht mehr so richtig zugreift. Wir sind ja von unserem Schöpfer ausgerüstet worden mit vielerlei Begabungen und Befähigungen und die sind sehr unterschiedlich verteilt. Und so ist es auch mit den geistlichen Gaben, die wir im Glauben, da wo wir zum Glauben kommen, wo der Heilige Geist in unser Leben einzieht, mit denen er uns beschenken möchte. Und diese geistlichen Gaben gilt es zu ergreifen. Paulus wird da in seinen längsten Briefen, im Römerbrief, aber auch in den Briefen an die Korinther, das ausführlich ausführen, was uns alles an geistlichen Gaben geschenkt wird, die alle ein Ziel haben, nämlich Gottes Reich, in diesem Fall ganz konkret, die Gemeinde aufzubauen. Also jeder ist begabt, sich in der Gemeinde und damit in der Familie Gottes einzubringen. Und dann haben wir ein weiteres Geschenk, was wir aus der Schatztruhe heben können. Das ist nichts anderes als Gottes Wort selbst, die Bibel. Und wir haben ja in unserem Land das große Vorrecht, die Bibel in ganz vielen Versionen, in ganz vielen Übersetzungen zu genießen. Für den Gemeindeunterricht habe ich mich mal auf den aktuellen Stand gebracht gerade. Es sind aktuell, glaube ich, etwa 75 verschiedene deutsche Übersetzungen der Bibel. Wenn wir das Neue Testament dann auch mit da reinrechnen, wenn es nur ein Neues Testament ist, gibt es in unserer Sprache 75 verschiedene. Wow, davon besitze ich nicht mal die Hälfte und ich dürfte wahrscheinlich immer noch mit die meisten besitzen. Also das ist wirklich der Hammer, wie uns Gottes Wort zur Verfügung steht. Und Gottes Wort, das ist ja für uns sozusagen, wie soll man sagen, die Richtschnur, aber auch ein Trost, da wo wir ihn brauchen. Wir erfahren das immer wieder durch einzelne Worte, die wir den Geburtstagskindern mitgeben oder auch die wir in besondere Situationen hineinsprechen und nicht zuletzt auch durch die Wochensprüche, aber auch durch Tageslosung oder Vergleichbares, was uns durch unseren Alltag begleiten soll. Und dann, ich hatte es gerade schon unter dem Stichwort Familie Gottes, haben wir in der Schatzkiste sozusagen noch die Gemeinschaft, die wir mit Glaubensgeschwistern haben. Also die Gemeinschaft, in die wir hineingestellt sind, weil wir dazugehören. Die Gemeinschaft einmal global mit allen, die Jesus Christus bekennen. Und das ist jedenfalls formal immer noch die größte Glaubensgemeinschaft auf dieser Erde mit Abstand. Und auf der anderen Seite haben wir eben das, wo es konkret wird, als Ortsgemeinde hier, als kleine Hauskreisgemeinde in Siedelsberg, überall da, wo wir Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern erleben, auch wenn wir auf Freizeiten fahren, so wie wir damals als Familie oder auch, also bei all diesen Gelegenheiten erfahren wir etwas vom Wert der Gemeinschaft. Und das ist ein ganz großes Geschenk, welches uns Jesus Christus schenkt. Und dann gibt es ja noch dieses ganz Persönliche, wenn es sozusagen um unsere Seele, um unser Herz geht, dass wir gestärkt, dass wir bewahrt werden, dass wir Hilfe erfahren. Durchaus praktische Hilfe, das war für mich als 14-Jähriger schon wichtig, dass ich mich jeden Tag neu motivieren konnte, auch in den großen Ferien zu lernen. Und das habe ich tatsächlich dann damals immer auch mit Gebet begleitet und mich dann dran begeben und tatsächlich da nicht locker gelassen, das war okay. Und das kann man immer wieder erfahren, dass wir praktische Hilfe erfahren, aber eben auch Seelsorge erfahren, sozusagen im persönlichen Gespräch mit Gott, aber erst recht auch da, wo wir uns mit unseren Sorgen anderen anvertrauen, wo wir gemeinsam ins Gebet gehen. Das ist bei uns so in den Bibelstunden, hier dienstags, mittwochs in Sedelsberg. Da kann man immer auch persönliche Dinge einbringen und sie miteinander umbeten. Das ist die Idee hinter Hauskreisen und anderem. Und schließlich, ich bin noch lange nicht am Boden der Schatzkiste angekommen, aber ich möchte noch eine Sache nennen. Wir bekommen Orientierung. Natürlich aus Gottes Wort. Wir bekommen aber auch Orientierung in dem, was wir vielleicht anderen an christlicher Literatur lesen, was wir irgendwo ja, wahrnehmen. Dass, im Internet gibt es da auch viel gute geistliche Orientierung. Und das gibt uns eine Hilfe, dass wir unseren Weg durchs Leben finden. Wie gesagt, wir sind noch lange nicht am Boden der Schatztruhe angekommen. Und dieser Boden ist so tief, dass unser Leben nicht ausreicht, um all das zu heben an Schätzen, was Gott uns schenken möchte. Alles, was mein ist, das ist dein, sagt uns Gott. Und da brauchen wir wirklich ein ganzes Leben, um das zu erfassen. Und damit möchte ich noch einen dritten und letzten guten Grund nennen. Und damit kommen wir zum letzten guten Grund. Erstmal nehme ich hier die Aufforderung, du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein. Also wir wollen doch feiern und uns freuen. Dazu lädt der Vater den älteren Sohn ein. Und er macht es, weil er sich mitfreuen soll darüber, dass sein Bruder wiedergefunden wurde, dass sein Bruder also gerettet ist. Und das wird hier mit diesem krassen Gegensatz von Tod und Leben verdeutlicht. Und da möchte ich uns an das Mastkalb erinnern, also an das gemästete Kalb. Das war ja ein Symbol dafür, dass jetzt ein großes Fest gefeiert wurde dort im Haus. Und das war das, wo der ältere Bruder sich so schwer tat, das zu akzeptieren und sich mit einzuladen zu lassen, mitzufeiern. Wir wissen, nicht nur der himmlische Vater, sondern der ganze Himmel feiert, wenn ein Sünder umkehrt, wenn einer gefunden wird, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus findet. Denn er war geistlich tot und ist wieder am Leben, er war verloren und ist wiedergefunden. Und das meinen wir ja, wenn wir sagen, wir sind gerettet, dass wir erlöst sind, dass wir zu ihm gehören, dass wir nicht mehr vom Tod umfangen sind, also unsere Todesverlorenheit aufgrund dessen, was uns von Gott trennt als Schuld und Sünde, ist in Jesus Christus überwunden. Und das ist für den Himmel ein Grund zur maximalen Begeisterung, also zur Fete, und sollte auch für uns ein Grund sein, uns immer wieder mitzufreuen, da wo Menschen zum Glauben finden und uns ja, sozusagen von ihrer Begeisterung mit anstecken zu lassen. Ich möchte zusammenfassen, es ist also die Frage, wie ist das, wenn man Jahre oder gar Jahrzehnte im Glauben unterwegs ist? Ist man dann zum Beispiel sonntags morgens hier aus Pflichtgefühl oder doch aus Begeisterung und Freude darüber, miteinander unseren Herrn und Erlöser, unseren Retter feiern zu dürfen? Neue Begeisterung für Jesus, weil wir zu Gottes Familie gehören. Das ist das, was ganz deutlich wird in diesem Gleichnis. Neue Begeisterung für Jesus, weil wir Gütergemeinschaft in dieser Familie haben. Also alles, was mein ist, sagt Gott, ist dein. Wir sind von unserem himmlischen Vater überreich beschenkt und brauchen ein ganzes, egal wie lang es ist, ein ganzes Glaubensleben, um diese Schätze auch zu heben. Und schließlich, weil wir immer neu begeistert sein können von Menschen, die gerettet werden, davon, dass Menschen ja, vor Ort, gelegentlich, aber tagtäglich, global gesehen, zum Glauben finden und für Zeit und Ewigkeit gerettet werden. Wer den letzten Gottesdienst im August erinnert, der hat noch so ein bisschen die Begeisterung vor Augen, die der Referent von Samaritan's Purse, von Weihnachten im Schuhkarton, rübergebracht hat darüber, dass er sagt, diese Pakete, diese Päckchen, die erreichen wirklich viele Kinderherzen und es sind erstaunlich viele, die dann in dem angebotenen Kurs, der mit ihnen gemacht wird, auch wirklich, so wie ich damals mit 9 Jahren, Jesus Christus als ihren Herrn annehmen und so gesehen zum Glauben kommen. Und ich möchte schließen mit einem Wort aus dem Psalm, aus dem unser Wochenspruch kommt. Wir hatten es gehört, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und da heißt es dann im 13. Vers, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr, also Gott, über die, die ihn fürchten. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist eigentlich nichts anderes als ein Gleichnis Jesu zu genau diesem Vers aus Psalm 103. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten, wenn das kein Grund zur Begeisterung ist. Amen.